und zwar im Johannes 1, Vers 38. Das ist der Text, den er mir gegeben hat. Johannes 1, Vers 38. Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und fragte: Was sucht ihr? Sie antworteten: Wo wohnst du, Meister? Es scheint, dass Fragen mit Gegenfragen konfrontiert werden. Ich bin gespannt, was du uns sagen möchtest, Christopher. Ich wünsche euch Gottes Segen für die Predigt und vor allem dir, Christopher.
So, und zwar wir beide, der Robert und ich, haben noch kurz die Möglichkeit, noch mal kurz zu erzählen, wie wir Bogenhofen erlebt haben, welche Erfahrungen wir da so gemacht haben. Für mich persönlich war das so, als ich nach Bogenhofen kam, ich bin ursprünglich aus Bonn, Westen Deutschland, und ursprünglich wollte ich nicht unbedingt nach Bogenhofen und dort Theologie studieren. Und die ersten paar Monate, da fiel es mir auch sehr schwer in Bogenhofen, weil ich nicht 4 Jahre dort investieren wollte. Ich hatte eigentlich andere Pläne, aber ich hatte Gott so verstanden, dass er mich nach Bogenhofen beruft und dass ich dort eben Theologie studieren sollte. Doch inzwischen, ich bin jetzt im zweiten Jahr, kann ich sagen, dass ich Bogenhofen sehr zu schätzen weiß. Einfach, es ist diese Atmosphäre, wir haben viele junge Menschen, ja, viele OAGler, also Leute vom Oberstufen-Realgymnasium, wie auch Robert, mit dem man Zeit verbringen kann, mit dem man eine tolle Jugendarbeit machen kann, aber auch viele junge Theologiestudenten. Es gibt immer junge Menschen auf dem Campus, mit denen man was unternehmen kann, mit denen man was machen kann, und das ist einfach super wertvoll. Zum anderen haben wir einen sehr persönlichen, sehr direkten Kontakt zu unseren Dozenten. Christopher war auch mal bei uns Gastdozent. Und das ist einfach super, dass wir sehr persönlich mit den Gesprächen führen können, dass wir sehr persönlich ihnen Fragen stellen können und da auch immer weiter gefestigt werden in der adventistischen Lehre, in der adventistischen Theologie. Und inzwischen kann ich wirklich sagen, ich bin dankbar, da zu sein, ich bin dankbar, das alles mitzunehmen, und ich freue mich auch auf weitere 2 Jahre in Bogenhofen und auch weiter da geprägt zu werden und diese theologische Ausbildung da machen zu können. Es geht 4 Jahre, das ist ein Bachelor, danach kann man dann sich mit dem Master, also man könnte dann noch woanders einen Master machen, wenn man möchte. Und viele dieser jungen Leute wollen da auch Prediger werden. Und das ist sehr schön, mit den Menschen, die dann später ja auch unsere Gemeinden leiten werden, mit diesen Leuten dann auch in Kontakt zu stehen, zusammenzuarbeiten und diese Erfahrung dort machen zu dürfen.
Ja, hallo, ich bin Robert. Ich bin gerade im ersten Jahr im Oberstufe Realgymnasium in Bogenhofen. Ja, ich werde euch ein bisschen meine Erfahrungen in Bogenhofen erzählen. Ich bin in einer Predigerfamilie aufgewachsen. Ich wurde mit 11 Jahren schon getauft. Ich bin ursprünglich aus Rumänien und mein Vater wurde dann eingeladen, in die rumänische Gemeinde in Wien zu predigen, also dort als Prediger zu sein. Für mich war das als 11-12-Jähriger kein Problem. Aber als ich nach Österreich umgezogen bin, habe ich bemerkt, es gibt doch ein Problem. Das Problem war, ich hatte keine adventistische Schule mehr. Ich musste dann in eine öffentliche Schule gehen. Am Anfang sah das alles ganz gut aus, aber obwohl ich es nicht mehr merkt habe, war das über die Jahre immer schlimmer und schlimmer, weil ich einen schlechten Einfluss von meinen Kollegen hatte. Dadurch, das führte auch zu schlechten Noten, und meine Beziehung mit, obwohl ich getauft war, war meine Beziehung mit Gott gar nicht gut an dem Zeitpunkt. Also habe ich gesagt, so, das geht jetzt nicht mehr. In Oberstufe muss ich wirklich an eine adventistische Schule lernen, weil es kann nicht so weitergehen. Also habe ich mich für Bogenhofen entschieden. Da kam wieder ein Problem. Kurz bevor ich zu Bogenhofen gegangen bin, so 1-2 Monate davor, bekam ich eine Nachricht von einer anderen Schule, dass ich dort auch angenommen wurde. Und zwar ist es eine ganz berühmte Schule, es ist eine ganz gute Schule. Und dann habe ich bemerkt, okay, was mache ich jetzt? Wo gehe ich jetzt hin? Also habe ich gebetet und habe gesagt, Gott, bitte hilf mir, dass ich diese Entscheidung gut treffe, dass ich es in meiner Zukunft nicht bereuen werde. Und Gott hat mir geholfen, also habe ich mich für Bogenhofen entschieden. Und obwohl ich nicht mal seit einem Jahr dort bin, ich bin gerade in meinem ersten Jahr, bemerke ich jetzt schon, dass ich es 100% nicht bereuen werde, weil dort gibt es einfach so eine gute Gemeinschaft, und ich habe keinen schlechten Einfluss von meinen Kollegen, alle Lehrer sind dort sehr gut, sie gehen sehr schön mit den Schülern um, Und meine Noten haben sich verbessert. Es gibt dort viele Theologiestudenten, die mit den Schülern Bibelstunden halten wollen. Es gibt Dozenten, mit denen man reden kann über seine Beziehung mit Gott. Meine Beziehung mit Gott hat sich sehr, sehr krass geändert, seitdem ich in Bogenhofen bin. Und ich kann einfach nur sagen, seitdem ich in Bogenhofen bin, hat sich mein Leben sehr viel geändert und ich bin Gott dafür dankbar. Also ich ermutige euch, wenn ihr eine Entscheidung habt, betet einfach und sagt, Gott, hilf mir, dass ich diese Entscheidung richtig treffe. Und ich ermutige euch auch, wenn ihr Lust habt, wenn jemand studieren will oder auch im Oberstufe-Realgymnasium lernen will, dann schaut mal bei Bogi rüber. Dankeschön.
Gesegneten Sabbat. Wenn in meiner alten Heimatgemeinde in Stuttgart-Wangen ich gesegneten Sabbat gesagt habe, hat die ganze Gemeinde im Chor geantwortet. Oh. Ihr seid gut, ihr seid die erste Gemeinde, die das von alleine dann macht. Bisher bin ich auf einer großen Missionsreise gewesen, durch all die Gemeinden, wo ich komme, um das noch einmal den Geschwistern nahe zu bringen. Also wir üben das jetzt, okay? Ich sage nochmal gesegneten Sabbat und dann könnt ihr alle wie ein Mann, wie eine Frau gemeinsam antworten, okay? Seid ihr bereit? Gesegneten Sabbat.
Gesegneten Sabbat.
Ah, wunderbar. Was für ein Vorrecht hier zu sein. Ihr wisst vielleicht, Gastprediger sagen das immer, nicht wahr? Es ist ein Vorrecht für mich, bei euch heute zu sein. Aber ich kann euch sagen, wenn man in der Örtlimatt ist und diese Aussicht hat und hier die Natur genießen kann, dann ist das keine Floskel. Das ist wirklich von Herzen gemeint. Ich freue mich, wir freuen uns hier. Also in Bogenhofen ist es auch ganz nett, nicht wahr? Auch ganz schön. Wir freuen uns, hier sein zu können und wir freuen uns, und ich glaube, wir alle freuen uns, dass nicht nur wir heute da sind, sondern dass der Heilige Geist in unserer Mitte ist. Dass durch den Heiligen Geist heute Jesus zu jedem von uns sprechen möchte. Ich kenne die meisten von euch nicht persönlich. Aber Jesus kennt euch persönlicher und mich persönlicher als wir uns selbst. Und ich glaube, dass wenn wir eine Predigt hören, die Engel, die anwesend sind, der Heilige Geist, jeden Einzelnen von uns mit einer besonderen persönlichen Botschaft beeindrucken möchten. Das ist vielleicht für jeden etwas anderes. Jeder steht woanders, aber vielleicht gibt es einen Vers, einen Gedanken heute auch für dich. Und ich wünsche mir, dass jeder, der heute diesen Gottesdienst verlässt, sagen kann, mir ist Jesus begegnet. Ich habe persönlich die Angewohnheit, bevor ich die Bibel aufschlage, immer noch einmal kurz zu beten. Und ich denke, wir haben schon gerade gebetet, wir sind auch niedergekniet. Ihr könnt gerne sitzen bleiben, euer Haupt noch einmal kurz neigen und dann bete ich noch einmal kurz und dann geht es los. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen. Gestern schien die Sonne, heute regnet es. Und die Sonne ist ein Bild für deine Gerechtigkeit, deine Gnade. Der Regen, ein Symbol für deinen Heiligen Geist. Wenn beides da ist, dann gibt es Wachstum. Uns gefällt manchmal die Sonne mehr als der Regen. Aber wir wissen, wenn es nur die Sonne scheint und nie regnet, dann gibt es auch kein Wachstum. Und es gibt manche Dinge vielleicht in der Bibel, die uns mehr gefallen, manche Verheißungen, die uns besser gefallen. Aber alles, was du tust, tust du, damit unser geistliches Leben wächst. Und heute möchten wir etwas näher an dein Herz kommen. Noch etwas näher. Noch einen weiteren Schritt machen an deine Hand. Und wir danken dir, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprechen wirst. Im Namen Jesu. Amen. Wie soll er heißen? Das war die Frage, die sich auch Safdi und seiner namentlich leider nicht bekannten Frau gestellt hat. Ihr wisst, wenn man ein Kind bekommt, ist die große Frage, was für einen Namen geben wir diesem Kind? Den ersten Jungen, den sie schon hatten, den hatten Safdi und seine Frau Jaakov genannt. Und für dieses Kind sollte es auch ein schöner, ein besonderer Name werden. Damals waren Namen immer auch eine Aussage. Und obwohl wir den Namen der Frau nicht wissen, wissen wir, dass sie ein ganz großes Interesse hatte, dass es ihren Kindern gut geht. Und ich weiß nicht, wer die Idee hatte, Safdi oder seine Frau. Einer kam auf die Idee, lasst uns doch diesen kleinen Jungen nennen, der Herr ist gnädig. Nun, wenn man im Hebräischen sagen möchte, der Herr ist gnädig, braucht man das Wort gnädig und der Herr. Gnädig heißt auf Hebräisch Chanan. Und der Herr, das ist der Gottesname, in einem Namen verwendet man meistens nur die Abkürzung Yah. Deswegen auch Eliyah zum Beispiel. Wenn man also sagen möchte, der Herr ist gnädig, dann sagt man Chananja. Ihr kennt vielleicht den Namen Hananja aus dem Buch Daniel. Wenn man aber sagen möchte, nicht der Herr ist gnädig, sondern es ist der Herr, er ist gnädig, dann kann man die beiden Worte vertauschen. So wird aus Chananja, Yahanan. Bei den Hebräern war es so, dass das A, wie bei den Schweden, manchmal so ein wie ein ausgesprochen wurde. Und so wird dann aus Yahanan, Yohanan. Die Griechen konnten allerdings dieses Ch nicht aussprechen. Also ihr in der Schweiz hättet kein Problem, nicht wahr? Mit Yohanan. Aber für die Griechen, die waren halt keine Schweizer, die haben dann statt Yohanan, Johannes gesagt. Johannes wuchs auf in einer Familie voller Fischer. Sein Vater war Fischer, sein Großvater war Fischer. Er lebte in einem Dorf, das hieß das Haus des Fisches, Bethsaida. Und er wuchs auf in der Gemeinde. Er ging jeden Sabbat zur Kindersabbatschule, also zur Synagoge. Seine Eltern brachten ihm die Bibel bei. Als er alt genug war, ging er mit seinen Eltern immer wieder nach Jerusalem. Und Schweinefleisch wird er nicht einmal angefasst haben. Aber wenn ich ellenweit lese über diesen jungen Johannes, dann beschreibt sie, wie er charakterlich gewesen ist, trotz dessen, dass er in der Gemeinde groß geworden war. Sie sagt, er war ehrgeizig, streitlustig, kritisch, heftig und ungestüm, vorlaut, stolz. Er hat schnell etwas übel genommen. Er war nachtragend, rachsüchtig und selbstbehauptend. Ein rachsüchtiger, streitlustiger, kritischer, nachtragender, junger Mann in der Gemeinde. Und wenn ich diese Liste anschaue, dann habe ich mich da wiedererkannt. Ich bin auch in der Adventgemeinde groß geworden. Ich weiß nicht, wer von euch auch dieses Vorrecht hatte. Man ist dankbar für all das, was man lernt. Und ich war immer in der Kindersabbatschule und immer im Gottesdienst. Und wenn man mich gefragt hätte, ob ich Schweinefleisch essen würde, hätte ich mit Entrüstung gesagt, natürlich nein. Ich wusste, wir haben die Wahrheit. Wir gehen zum Gottesdienst. Wir glauben an die Bibel. Aber charakterlich war ich so, wie es hier Johannes von Ellenwald beschrieben wird. Kann man mehr mit Gott erleben, als in der Gemeinde zu sein und Sabbat für Sabbat am Gottesdienst teilzunehmen? Eines Sabbats kam keine Delegation aus Bogenhofen, aber es kamen Leute, die waren in Perea gewesen, die hatten einen Mann gehört und wahrscheinlich im Missionsbericht oder bei den Verlautbarungen sagten sie, ihr glaubt es nicht, wir haben wieder einen Propheten. Einen Propheten? Das gab es seit 400 Jahren nicht mehr. Doch, das ist ein Prophet, er sieht sogar aus wie die alten Propheten. Und er predigt nicht wie in der Synagoge, manchmal so ein bisschen langweilig, nicht wahr? So, Rabbi X sagt so, Rabbi Y sagt so, wir wissen nicht ganz genau, aber seid ganz, ne? Sondern er predigt mit Feuereifer und er predigt die Bibel, der predigt die Prophetie, Obadja und Jeremia und Jesaja, so spricht der Herr. Und alle kommen zu ihm. Ich glaube, Johannes hatte allein schon deswegen ein wenig Sympathie für diesen großen Erweckungsprediger und Propheten, weil der denselben Namen hatte. Johannes. Ich weiß nicht, wie das in eurem Leben gewesen ist. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal, obwohl ich jahrelang in der Adventgemeinde groß geworden bin, zum ersten Mal Menschen traf, die so völlig mit Feuereifer begeistert waren von der Adventbotschaft. Das ging damals los, ihr habt heute gehört vom Youth in Mission, der 19. Ja? Ich bin so alt, ich war schon beim ersten dabei. als die ersten Houston Mission gewesen sind, als die Evangelisten kamen und gepredigt haben. Nicht so, wie es manchmal aus meiner Gemeinde kannte früher, sondern so richtig mit Überzeugung, mit Feuereifer und mit Begeisterung und mit Jesus im Herzen. Das hat in mir etwas Großes ausgelöst. Eine Begeisterung für die Adventbotschaft. Und Johannes kommt zu diesem Mann, zu dem Propheten Johannes dem Täufer, und er hört ihm zu. Und dieser Prophet predigt die gesamte Bibel mit Überzeugung. Er predigt die Prophetie, das Kommen des Messias. Er predigt die Kleidungsreform. Er predigt die Gesundheitsreform. Und er tauft die Leute. Und obwohl wir in der Bibel keinen Hinweis darauf haben, können wir wohl davon ausgehen, dass auch unser junger Johannes von Johannes dem Täufer getauft worden ist. Eines Tages kam eine Delegation von der Generalkonferenz aus Jerusalem. Man hatte von diesem Johannes gehört, nicht wahr? Und die Delegation kam zu Johannes. Und Ellen White beschreibt, wie die ganze Gruppe dort, die bei ihm war, so ein Spalier gemacht hat. Und diese Delegation aus Jerusalem kommt und sagt: Wer bist du? Wer hat dich autorisiert? Auf welchem unserer Seminare hast du studiert? Wer hat dir die Predigelizenz gegeben? Wer bist du? Und auf jede Frage: Bist du Elia? Bist du der Prophet? Bist du der Messias, der Christus? Antwortet Johannes der Täufer: Nein, 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 nein. Und im Laufe dieses Gesprächs merkt man, ich weiß nicht, ob unser Johannes vielleicht gedacht hat: Johannes, jetzt gib es ihn mal richtig. Ja, diese arroganten Delegierten da. Merkt man, Johannes der Täufer, dem geht es gar nicht um sich selbst. Statt über sich zu reden, redet er über jemand anderen. Und er sagt, während alle auf ihn blicken und wissen wollen, wer er ist, sagt er: Mitten unter euch steht einer, der ist noch viel größer. Der ist so groß, ich bin nicht mal würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Und alle Blicke wenden sich dann in die Menge und sagen: Wer soll das sein? Wahrscheinlich hat auch Johannes geschaut, oder? Wer ist das? Wer sieht aus wie ein König? Wer sieht aus, dass er der Messias sein könnte? Alle schauen sich an und fragen sich etwas verdattert: Ja, wer ist es denn jetzt? Denn niemand hebt die Hand und sagt: Ich bin es. Folgt mir nach. Danke, Johannes, für die Promotion. Ich bin es eigentlich. Niemand. Und das, obwohl Jesus mitten unter ihnen ist. Keiner ahnt, dass einer von diesen einfach aussehenden Leuten gerade die größte Schlacht der Weltgeschichte gewonnen hat. Vergesst Alexander den Großen. Vergesst Cäsar. Jesus hatte den Satan besiegt. Er war gerade aus der Wüste gekommen, hatte 40 Tage lang dort gehungert, gefastet und dann in 3 Schlachten in der Wüste, auf dem Tempel und auf dem Berg den Satan besiegt. Und er kam zurück zu Johannes dem Täufer und hat einfach einer Predigt zugehört. Am nächsten Tag. Und das können wir aufschlagen in Johannes Kapitel 1. Und dort Vers 29. In Johannes Kapitel 1. Und dort Vers 29. Am nächsten Tag hat sich wahrscheinlich Johannes der Täufer gedacht: Wenn ich nichts sage, wird sich dieser Messias niemals offenbaren. Und als Jesus so am Rand vorbeiläuft, ruft er aus und er zeigt vielleicht sogar mit dem Finger: Siehe, das Lamm Gottes. Und alle schauen diesen Jesus an. Der sieht jetzt nicht besonders einladend aus. Ein bisschen abgemergelt, 40 Tage nichts gegessen, in der Wüste gelebt. Hier sind Tausende von Menschen, die alle zum größten Propheten gekommen sind, die Prophetie gehört haben, die Ernährungsreform gehört haben, die Kleidungsreform. Das waren nicht die lauen Laodicea-Israeliten, die in ihren Synagogen geblieben sind. Das sind die, die von Konferenz zu Konferenz gingen, die den Johannes den Täufer als ihren Lieblingsprediger auf YouTube hatten. Nicht wahr? Die konnten gar nicht genug bekommen von der prophetischen Botschaft. Und als Johannes der Täufer sagt, all das, was ich sage, hat eigentlich nur einen Zweck. Ich möchte, dass ihr ihm folgt. Wisst ihr, wie viel von diesen gegenwärtige Wahrheit liebenden Israeliten Jesus folgten an diesem Tag? Zero, null, nada, nicht ein einziger. Manchmal sind uns die Predigten über Jesus wichtiger als die Begegnung mit Jesus selbst. Manchmal reicht es uns, wenn unser Lieblingsprediger mal so richtig tief raus aus der Bibel was rausholt und wir sagen, ah, das war schön, das hat mir was gegeben. Wir sind begeistert von Predigern und von Evangelisten und von Gemeindeleitern vielleicht. Aber wer geht danach zu Jesus selbst? Am dritten Tag. Wir sind immer noch in Johannes 1. Wir haben in Vers 29 gesehen, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Vers 35 sagt, am folgenden Tag, das heißt am dritten Tag, stand Johannes wiederum da. Und zwei seiner Jünger, und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe, das Lamm Gottes. Am zweiten Tag denken sich zwei junge Männer, zwei junge Menschen, also wenn wir warten, dass die ganze Masse Jesus hinterher folgt, dann wird das nie was. Wir testen das jetzt einfach mal aus. Kann man mehr erleben, als einfach nur den größten Evangelisten seiner Zeit zu erleben? Kann man mehr erleben, als einfach getauft zu werden und die gegenwärtige Wahrheit zu glauben und zu verstehen? Ja, näher noch näher. Zwei von ihnen, Andreas und Johannes. Ganz vorsichtig. Folgen Sie Jesus nach. Und er dreht sich um und fragt diese berühmte Frage, wir haben es gehört, in Vers 38. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Das wäre die Gelegenheit, mal die Lieblingsfrage zu stellen, oder? Jesus, sind die 144.000 buchstäblich oder symbolisch? Eine Frage, die mir mein Ortspastor vielleicht nicht beantworten konnte in der Synagoge oder so. Nein, das war nicht ihr Ansinnen. Was ist ihr Ansinnen? Sie fragen Jesus, wo wohnst du? Wir würden gern diesen Tag mit dir verbringen. Wir würden gern auf deiner Couch sitzen. Wir würden gern ein paar Stunden mit dir verbringen. Wir würden gerne im Alltag, nachdem wir die Predigt gehört haben, im Alltag mehr Zeit mit dir verbringen. Wie viele von uns sind froh und dankbar und glauben, wir haben die größte Erfahrung mit Gott, wenn wir gute Predigten im Gottesdienst hören? Wie oft gehen wir nach der Predigt zu Jesus und sagen, heute würde ich gern auf deiner Couch sitzen sozusagen. Näher, noch näher. Glaubt mir, es ist ein Unterschied, ob man den besten Evangelisten über Jesus predigen hört oder ob man Zeit mit Jesus verbringt, oder? Und so beginnt Johannes, Jesus kennenzulernen. Und es heißt in Vers 40, es heißt in Vers 39, sie blieben bei jenem Tag bei ihm, es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Und dann lesen wir weiter, wie nach einem einzigen Tag mit Jesus, nicht 4 Jahre in Bogenhofen, mit nur einem einzigen Tag in Jesus, Andreas sagt, du, Petrus, ich muss dir von Jesus erzählen. Die Ellen White sagt übrigens, dass als Johannes bei Jesus gewesen ist, war er am Ende des Tages so geflasht, sagen wir heute nicht, wa? So überwältigt, er konnte kaum ein Wort rausbringen, er war so einfach völlig erfüllt. Habt ihr es mal erlebt, dass ihr nach der Morgenandacht gesagt habt, unglaublich, was Jesus mir heute gezeigt hat. Unfassbar schön, ich möchte das gerne festhalten, diese Nähe zu Jesus. Näher, noch näher. Kann man mehr erleben, als mit Jesus unterwegs zu sein. Denn Johannes hat jetzt immer wieder neben seinem Beruf ab und zu Jesus begleitet, nach Jerusalem, nach Kana, hat Dinge mit ihm erlebt, Wunder erlebt. Kann man mehr erleben? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Näher, noch näher. Anderthalb Jahre später. Wir schlagen auf Matthäus 4, Vers 21. Oft glaubt man, das wäre ziemlich am Anfang gewesen, aber das stimmt gar nicht. Wenn ihr mal alle Evangelien zusammen studiert, stellt ihr fest, Johannes ist mit einigen anderen Jüngern ungefähr anderthalb Jahre so Teilzeit mit Jesus unterwegs gewesen, hat gearbeitet und hat Jesus kennengelernt. Denn Jesus ruft niemanden zu einer krassen Entscheidung, bevor man nicht die Zeit hatte, Jesus kennenzulernen. Es war nicht so, dass Jesus hier am Ufer entlang ging und Wildfremde angesprochen hat, die plötzlich alles aufgeben sollten. Sie hatten Zeit, ihn kennenzulernen, nachdem sie ihn dort bei Johannes dem Täufer getroffen hatten. Und nach anderthalb Jahren kommt Jesus vorbei und wir lesen in Matthäus 4, Vers 21, und als er von dort weiterging, Jesus, sah er in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Safti, des Zebedeus, und dessen Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedeus ihre Netze flicken, und er berief sie. Übrigens, das heißt dann in Vers 22, da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Diese krasse Entscheidung war möglich, weil sie ihn kennengelernt hatten. Sie kannten ihn nicht nur aus Predigten, sie hatten eine persönliche Beziehung mit ihm angefangen, vertieft. Und jetzt konnten sie sogar in der Frage, was arbeite ich, seinem Willen folgen. Die Frage, was ist mein Beruf, was ist mein Lebenswerk, was soll ich tun im Leben, wenn nicht gerade Sabbat ist, ist eine Frage, die alle Menschen betrifft, oder? Vielleicht denkt ihr, naja, die Frage, welchen Beruf soll ich ergreifen, das ist eine passende Frage für Bogenhofen. Die jungen Leute, die müssen das wissen, oder? Wenn ich jetzt schon älter bin, habe ich meinen Beruf, was soll ich mich damit noch kümmern? Könnt ihr mir sagen, wann Mose seine Lebensaufgabe bekommen hat? Wie alt war der Mose, als er endlich die Aufgabe bekam, die er ausführen sollte? 80 Jahre, also wenn ihr noch keine 80 seid, seid offen, dass Gott noch einen Plan mit eurem Leben hat. Anders, als ihr ihn bisher gedacht habt. Seine einfache Frage, Herr, was möchtest du, dass ich tue? Wir können viele Dinge tun, aber tun wir das, was Gott eigentlich vorgesehen hat? Wusstet ihr, dass die Bibel sagt, dass bevor ihr geboren worden seid, Gott schon einen Plan hatte, nicht nur in welche Gemeinde ihr geht, sondern was ihr mit eurem Leben macht? Wird mehrmals gesagt bei Jeremia, Paulus sagt das. Und versteht mich nicht falsch, vielleicht sagt er, ah ja, jetzt willst du sagen, wir sollen alle Evangelisten und Prediger werden, oder? Nein. Es gibt Menschen, oder anders gesagt, jeder Mensch hat eine spezifische Aufgabe, für die Gott ihm die besten Gaben und Fähigkeiten gibt. Wenn Josef, der Mann von Maria, gesagt hätte, ich möchte kein Zimmermann sein, ich möchte Prediger werden, hätte Jesus nie das gelernt, was er hätte lernen sollen, oder? Also ich möchte euch heute auch diese Herausforderung mitgeben. Ist das, was du momentan tust, weißt du, dass Gott dich dazu gerufen hat? Und wenn Gott dich dazu ruft, eine Krankenschwester zu sein oder ein Buchhalter oder eine Erzieherin oder eine Doktorin oder ein Jurist, dann tu das, wozu Gott dich gerufen hat. Manchmal machen wir einfach irgendwas, oder? Und hoffen, dass es passt. Und wundern uns, dass wir dann nicht so glücklich sind. Ich möchte nur ganz kurz ein 30-Sekunden-Zeugnis geben. Ich dachte immer, ich möchte unbedingt Orchesterdirigent werden. Kennt ihr den Herbert Blumstedt? Den habe ich sogar mal getroffen, mehrmals sogar. Und ich wollte quasi in seine Fußstapfen treten. Ich wollte ein berühmter Orchesterdirigent werden. Und ich habe das auch angefangen, bis Gott irgendwann, Jahre nach meiner Bekehrung, als ich ihn so gut kennengelernt habe, mir gezeigt hat, wofür ich eigentlich gemacht bin, was meine Gaben und Fähigkeiten sind und wie ich der größte Segen sein kann in meinem Umfeld. Die ganze Geschichte würde zu lange dauern, aber ich weiß von Herzen, also ich kann heute mein Leben einteilen in ein Davor und Danach, nicht bezüglich meiner Taufe, nicht bezüglich meiner Hochzeit, obwohl es waren schöne Tage, sondern in dem Moment, als Gott mich berufen hat für meine Lebensaufgabe. Und ich glaube, diese Erfahrung können wir alle machen. Diese Erfahrung sollten wir alle machen. denn dadurch kommen wir Jesus näher. Dadurch, dass Johannes jetzt berufen wird als Vollzeitmitarbeiter, ist er Jesus noch näher. Näher, noch näher. Eines Tages, sie sind unterwegs gewesen, sie sind am See Genezareth und sie haben übernachtet. Und sie hören früh am Morgen, als die Sonne aufgeht, die Vögel zwitschern, sie hören eine Stimme von einem Berg. Naja, also was man dort Berg nannte, ihr würdet das in der Schweiz nicht Berg nennen da. Das sind kleine Hügel, nicht wahr? Aber sie hören eine Stimme, wie ihr Meister sie ruft und sagt, kommt zu mir. Jesus hatte diese Nacht nicht gut geschlafen. Er hatte auch nicht schlecht geschlafen. Er hatte gar nicht geschlafen. Er hatte die ganze Nacht gebetet. Denn aus der großen Gruppe von Jüngern, die jetzt Vollzeit ihm folgten, wollte er 12 auswählen, die seine Botschafter, seine Apostel sein sollten. Stellt euch vor, wie unser junger Johannes dabei ist und sich fragt, werde ich vielleicht auch ein Apostel für Jesus? Und Jesus fängt an vielleicht und sagt, Simon Petrus. Und dann sagt er, Jakobus. Und vielleicht sind dann schon die Hoffnungen bei Johannes gesunken, weil er dachte, oh, wenn mein Bruder schon dabei ist, dann ich bestimmt nicht, oder? Aber Jesus kannte noch nicht die Gemeindeordnung, dass Geschwister nicht im Ausschuss sein dürfen, nicht wahr? Jesus hat mehrere Brüderpaare in die Gemeinde berufen, in den engsten Kreis, den Leitungskreis berufen, ja? Und er beruft auch Johannes. Und jetzt ist Johannes nicht nur ein Vollzeitmitarbeiter, er ist jetzt ein Repräsentant für Jesus. Er soll predigen, was Jesus gepredigt hat. Er soll heilen, wie Jesus geheilt hat. Er soll durch die Dörfer ziehen und die Ankunft von Jesus vorbereiten. Näher, noch näher kann man mehr erleben mit Gott als der offizielle Repräsentant von Jesus zu sein und das zu predigen, was Jesus gepredigt hat und zu heilen, wie Jesus geheilt hat. Kann man noch mehr erleben? Wenn wir die Bibel genau lesen, stellen wir fest, Johannes hatte jetzt eine unglaublich nahe Position bei Jesus. Aber viele von den Charakterfehlern von ganz früher haben immer noch sein Leben charakterisiert, oder? Schaut mal mit mir in Markus. In Markus Kapitel 3 und dort Vers 17. Markus Kapitel 3 und dort Vers 17. Jesus hatte sogar einen Spitznamen für Johannes und seinen Bruder. Es heißt in Markus 3 und dort Vers 17 und Jakobus, den Sohn des Zebedäus und Johannes, den Bruder des Jakobus, denen er den Beinamen Boanerges gab. Das heißt Donnersöhne. Warum? Weil Johannes, obwohl er schon Prediger war, offizieller Evangelist, manchmal einige Charakterzüge zeigte. Könnt ihr euch noch erinnern, als sie durch Samaria zogen und das eine Dorf Jesus nicht aufgenommen hat? Wie Johannes sich hinstellt zu Jesus und sagt, Jesus, willst du, dass wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Das ist doch biblisch, oder? Lass uns sie zerstören. Lass uns Rache üben an diesen ungläubigen Samaritern. Herr Prediger. Oder als er zu Jesus sagte, du, wir haben da jemanden getroffen, der in deinem Namen Wunder tut, wir haben es ihm verboten. Gesagt, das darfst du nicht tun. Oder als seine Mama vorgesprochen hat, nicht wahr? War so ein bisschen Helikoptermama. Jesus, können meine beiden Söhne, wenn du mal König wirst, links und rechts sitzen, können sie die höchsten Ministerposten haben. Und Johannes sagt, ja, ich würde gern ein bisschen höher sitzen als der Petrus. Zum Glück gibt es sowas heute in der Gemeinde nicht mehr, oder? Dass obwohl wir eine enge Beziehung zu Jesus haben, obwohl wir in der Gemeinde viel für ihn tun, trotzdem noch unsere Charakterschwächen immer wieder hochkommen, oder? Wisst ihr, was Jesus mit Johannes gemacht hat? Er hat ihn getadelt und wieder getadelt. Und wieder getadelt, jedes Mal, wenn das vorkam. Das Besondere an Johannes ist, dass anders als Petrus zum Beispiel, dass, ihr wisst, wenn Petrus getadelt wurde, hat Petrus gerne gesagt, ah, nein, so wird das nicht sein. Ja. Alle anderen vielleicht, aber ich nicht. Mir scheint so, dass Johannes ziemlich oft den Tadel angenommen hat. Johannes hat den Tadel immer wieder angenommen. Denn Johannes war nicht einfach dadurch charakterlich verändert, dass er jetzt Jesus nachfolgte. Er musste von Jesus getadelt werden. Ich weiß nicht, ob ihr gerne von Gott getadelt werdet. Wir mögen mehr den Sonnenschein, oder? Der Regen macht uns ein bisschen nass. Wir fühlen uns wie begossene Pudel. Aber die Aufgabe des Heiligen Geistes, der ja als Regen dargestellt wird, ist ja auch, uns von Sünde zu überführen. Oder kennt ihr das? Wenn man die Bibel aufschlägt und man merkt, Gott legt den Finger in meine Wunde, das ist mein Problem. Johannes wächst näher, noch näher zu Jesus, indem er den Tadel annimmt und sich nicht versucht zu verteidigen. Ihr Lieben, wenn Jesus uns tadelt, dann weil er uns noch näher bei sich haben möchte, noch näher zu sich ziehen möchte. Und weil Johannes das erlebt, wird er einer der engsten Freunde Jesus. Ihr wisst vielleicht, die 12 Jünger waren nicht alle gleich. Unter den 12 waren 4, sagt Ellen White, und das kann man in der Bibel auch sehen, die mehr mit Jesus gemacht haben als die anderen. Das waren Jakobus, Johannes, Petrus und Andreas. Und sie sagt, unter diesen 4 waren 3 ein bisschen enger. Das waren Petrus, Jakobus und Johannes. Die waren zum Beispiel auf dem Verklärungsberg, oder? Die ersten 4, die waren bei der Endzeitpredigt dabei. Die waren auf dem Verklärungsberg. Und dann sagt sie, unter diesen 3 waren 2 im engsten Kreis. Das waren Petrus und Johannes. Das waren die, die manchmal Spezialaufträge bekommen haben. Und dann sagt sie, unter den beiden war Johannes noch näher. Johannes hat nie gesagt, naja, ich glaube, ich bin schon näher bei Jesus als Matthäus. Das reicht mir erstmal, ja, so unter den ersten 4 zu sein, ja. Johannes hat sich nicht verglichen mit den anderen Aposteln. Johannes hatte eine Eigenschaft, er wollte immer näher und noch 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 näher. Johannes hat nie gedacht, jetzt ist das Limit erreicht, man kann immer noch näher zu Jesus. Und so bekam er einige der wichtigsten Aufgaben. Eine von ihnen war, das Passa vorzubereiten. Er und Petrus sollten es vorbereiten. Sie haben alles gemacht, haben ihre Checkliste durchgesehen, haben alles vorbereitet, super organisiert. Und dann kommt der Tag, also dann kommt die Stunde. Sie treffen sich dort in dem Gemach. Und die große Frage ist ja, wer sitzt neben Jesus, oder? Kennt ihr das? Wenn so eine Berühmtheit zum Teilete kommt, ja, dann möchte man vielleicht neben dem sitzen, um ein paar Fragen zu stellen, oder? Ich weiß noch, als ich auf der Missionsschule war und ein Gastlehrer kam, da haben wir uns darum gerissen, neben dem zu sitzen, damit wir ihm alles noch fragen können und so, ja, mit ihm sprechen können. Und Johannes hat das strategisch gut gemacht. Als Jesus sich setzt, ist Johannes direkt neben ihm. Also Fußnote, sie haben nicht gesessen, sie haben gelegen, aber ihr versteht, was ich meine, nicht wahr? Johannes war direkt neben ihm. Wisst ihr, wer auf der anderen Seite von Jesus saß? Es war Judas. Und sie sitzen da so. Und während sie so sitzen, ich weiß nicht, ob ihr so, dass ihr es euch nachvollziehen könnt, realisieren sie plötzlich etwas. Es ist so, als plötzlich allen das so auffällt und keiner sagt was. Der Elefant ist wirklich groß, der in diesem Raum umhertrampelt. Wer wäscht uns die Füße? Und ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, wie Petrus und Johannes sich angeschaut haben. Hey, das stand auf der Liste. Also du nicht, du hättest doch... Wir haben niemanden. Kennt ihr das? Man organisiert alles und dann fehlt etwas Wichtiges. Und jetzt die Frage, wir haben niemanden organisiert, der die Füße wäscht. Aber weder Petrus noch Johannes sind bereit aufzustehen. Johannes schon gar nicht. Er will ja nicht riskieren, dass jemand anders neben Jesus sitzt, oder? Ich bin so nah bei Jesus, ich werde nicht aufstehen und meinen guten Platz neben Jesus aufgeben, um den anderen die Füße zu waschen, oder? Wahrscheinlich haben sie gedacht, Matthäus, wir haben ja alles schon gemacht. Wir haben alles vorbereitet. Jetzt bist du mal dran. Ja? Kannst ja auch mal was machen. Kennt ihr das? Es gibt Leute in der Gemeinde, die machen alles und andere sitzen immer nur da. Dann denkt man doch, jetzt mach doch auch mal was, oder? Sitzen alle da und warten, dass einer mal jetzt realisiert, dass er dran ist. Und dann geschieht das Unvorstellbare. Jesus steht auf. Und Jesus fängt an, die Füße zu waschen. Und wisst ihr, bei wem er angefangen hat? Ellen White sagt es. Bei Judas. Und für den war das ein Beweis, dass Jesus nicht der Messias sein kann, weil wer macht sowas, wenn er König ist, nicht wahr? Und dann sagt Ellen White, er fing bei Judas an und ging dann reihum. Jetzt denk mal scharf nach. Wer war dann der Letzte? Johannes kam als Letztes dran. Ich glaube, das hat gesessen, oder? Das war eine Lektion, aber wie Johannes so war, halt, glaube ich, hat er diese Lektion angenommen. Ihr kennt die Geschichte, Jesus nimmt mit sie in den Garten nach Gethsemane und er wählt wieder drei aus, dass sie für ihn beten. Und ihr kennt die Geschichte, wir müssen es gar nicht lange erzählen, auch Johannes schläft ein. Und dann kommen die römischen, dann kommen zumindest die bewaffneten Leute und sie nehmen Jesus gefangen und auch Johannes läuft weg. Alle laufen weg, aber es gibt etwas an Johannes. Selbst als alle weglaufen, irgendwann bleibt er stehen und fängt an, sich in die Richtung von Jesus zu bewegen. Zwar auf Distanz, immer so hinter einem Busch gucken, wo sie sind und dann ein bisschen weiter. Er und Petrus, sie wollen auch in der größten Krise wenigstens in der Nähe von Jesus sein. Und sie kommen dann zu dem Haus des hohen Priesters und ihr kennt die Geschichte vielleicht ein bisschen. Johannes 18 sagt das ganz deutlich, aus Zeitgründen lesen wir das jetzt nicht. Johannes 18 sagt, der Grund, warum sie beiden reinkamen, war, weil Johannes den hohen Priester persönlich kannte. Danke Mama, nicht wahr? Die hat das bestimmt auch organisiert. Die war ja so Helikoptermama, ja? Immer beste Beziehung. Und Johannes kommt da mit Petrus und Johannes kommt rein und dann sagt die Bibel sogar, dass Johannes dem Petrus noch den Platz verschafft hat. Weswegen dann die Türhüterin gesagt hat, ich weiß, du bist mit Jesus, nicht wahr? Aber wenn wir diese Geschichte lesen, bleiben wir meistens mit Petrus dann hängen am Lagerfeuer, oder? Wir betrachten die Geschichte von Jesus, aber während Petrus im Vorhof bleibt, geht Johannes ein Stückchen weiter. Johannes ist näher an Jesus. Er sitzt, Ellen White sagt, er hat sich in die letzte Ecke gestellt, innen drinne, in die letzte Ecke, wo ihn niemand sehen konnte, um zu sehen, was mit seinem Jesus passiert. Ihr müsst euch das vorstellen, in dem Moment sind alle seine Träume kaputt gewesen. Alle seine Hoffnungen waren zerstört. Er hat wahrscheinlich den Eindruck gehabt, das ist das Ende von allem, aber er wollte selbst im Ende noch ein bisschen nahe bei Jesus sein. Ich würde euch gerne eine unbequeme Frage stellen. Wenn ihr heute realisieren würdet, es gibt keinen Himmel, keine Auferstehung, keine goldenen Kronen, keine goldenen Straßen, nur dieses Leben hier, würdet ihr trotzdem noch in der Nähe von Jesus sein wollen? Johannes wollte auch dann noch in der Nähe von Jesus sein, als es keinen Lohn mehr gab dafür. Keinen rechten Platz. Näher, noch näher. Und so ist es Johannes, dass als er am Kreuz steht, so ist es der Johannes, der von Jesus die Aufgabe bekommt, kümmere dich um meine Mutter. Frau, dein Sohn, Sohn, deine Mutter. Johannes hat nicht gedacht, ich soll doch Weltmissionen machen, da kann ich mich doch jetzt nicht um so eine alte Frau kümmern. Er hat auch nicht gesagt, jetzt habe ich eine Sozialaufgabe, jetzt kann ich keine Mission mehr machen. Johannes hat beides gemacht. Und dann, zwei Tage später, am Sonntagmorgen, kommt die Nachricht von einer Frau, Maria Magdalena, das Grab scheint irgendwie leer zu sein. Schaut mal mit mir ganz kurz, Johannes 20. Tolle Geschichte. Johannes 20. Wir lesen in Johannes 20, Vers 2. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Wer ist denn das? Das ist Johannes. Und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Und jetzt lest den nächsten Vers. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger, also Johannes, lief voraus, schneller als Petrus. Mit anderen Worten, Petrus und Johannes wollen die Ersten am Grab sein. Sie rennen beide los. Aber wer ist näher bei Jesus? Wer will schneller bei ihm sein? Johannes rennt noch schneller. Er ist als allererster da. Näher, noch näher. Wie schnell willst du bei Jesus sein? Ihr kennt die Geschichte. Sie treffen den Auferstandenen. Und die Frage jetzt stellt sich, kann man noch mehr erleben als die Auferstehung von Jesu, die Kreuzigung und die Auferstehung von Jesu persönlich miterlebt zu haben? Gibt es da noch ein Mehr oder ist das das Limit? Wenige Wochen später steht Johannes auf dem Marktplatz von Jerusalem mit Petrus und den anderen. Und sie predigen das Evangelium in einer Art und Weise, wie sie es noch nie gepredigt haben. Was war passiert? Der Heilige Geist war auf sie herabgekommen. Und wisst ihr was? Jetzt waren sie Jesus noch näher, als Johannes damals direkt neben Jesus saß. Denn als er direkt neben Jesus saß, als er ihm körperlich sehr nahe war, wollte er doch nicht aufstehen und den anderen dienen. Aber durch die Gegenwart des Heiligen Geistes in ihrem Leben waren sie Jesus noch näher als damals, als er noch unter ihnen war. Jetzt war er Lichtjahre entfernt und trotzdem waren sie ihm näher. Durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und so wird Johannes einer der Säulen in der großen entstehenden Gemeinde. Die Zeiten sind nicht immer einfach. Sein eigener Bruder wird als erster Kopf ab exekutiert. Und Ellen White sagt sogar, dass die Gemeinde für Petrus weitaus mehr gebetet hat als für seinen Bruder. Kennt ihr das, wenn in der Gemeinde für manche viele gebetet wird und für andere weniger? Das macht was mit einem. Die Zeiten waren auch so nicht immer rosig, aber Johannes kam näher und näher und näher und immer näher und immer näher und irgendwann starben alle Apostel. Und Johannes blieb übrig. Und wisst ihr, was Ellen White jetzt nach Jahrzehnten des immer näher, noch näher, noch näher Kommens sagt? Sie sagt Folgendes über ihn. Sie sagt, er war jetzt nachdenklich. Er war treu angesichts der Verfolgung, inbrünstig und ernst, demütig. Er hatte ein liebendes Herz, er hatte eine milde Grundhaltung, geduldig und ohne Stolz. Er kam immer näher zu Jesus und noch näher und ohne, dass er es richtig bemerkte, hat sich sein Charakter über die Zeit verwandelt, weil er immer näher zu Jesus kam. Er schreibt dann die Johannesbriefe. Er ist wie ein Schwamm, er hat die Liebe Gottes immer mehr aufgesogen und wenn man die Johannesbriefe auswringen würde, dann käme ganz viel Liebe raus, oder? Johannes schreibt, Gott ist die Liebe. Am Ende ist er der einzig überlebende Apostel. Wir sind gleich am Ende angelangt. Die Vorladung kommt aus Rom. Imperator Kaiser Domitianus Augustus lässt ihn nach Rom holen. Der letzte überlebende Apostel soll für seinen Glauben sterben. Vielleicht kennt ihr ein bisschen die Geschichte. Die Römer überlegen sich etwas Außergewöhnliches, wie sie diesen Johannes quälen können. Sie nehmen einen großen Pott mit kochendem, siedendem Öl und werfen ihn hinein. Fast ein bisschen wie die drei Männer im Feuerofen, oder? Da hieß auch einer Hanania, der Herr ist gnädig. Und Ellen White beschreibt es wie folgt. Johannes wurde in einen Kessel mit siedendem Öl geworfen, aber der Herr bewahrte das Leben seines treuen Dieners, wie er es einst mit den drei Hebräern im feurigen Ofen getan hatte. Als es hieß, so sollen alle umkommen, die an den Betrüger Jesus Christus von Nazareth glauben, erklärte Johannes, mein Meister ertrug geduldig alles, was Satan und seine Engel erdenken konnten, um ihn zu kränken und zu quälen. Er gab sein Leben, um die Welt zu retten. Jetzt Achtung, es ist mir eine Ehre, um seinetwillen leiden zu dürfen. Jetzt passt gut auf. Ich bin ein schwacher, sündiger Mensch. Was hättet ihr gesagt, wenn ihr nach Jahrzehnten immer näher und näher, immer näher zu Jesus kommt, eine umfassende Charakterwandlung erlebt und dann gerufen seid, für Jesus zu sterben? Ich finde das sehr beeindruckend, dass er im Öl noch sagt, ich, Johannes, bin ein schwacher, sündiger Mensch. Aber Christus war heilig unschuldig und makellos. Er tat keine Sünde und kein Falsch wurde je in seinem Munde gefunden. Er wurde wieder rausgezogen. Seht ihr, je näher wir Jesus kommen, werden wir weniger gut über uns denken und immer besser über Gott. Weil wir merken, dass das, was um sein Leben gut läuft, am Ende alles Gottes Wirken ist. Wir arbeiten zwar mit ihm zusammen, aber es ist seine Gnade. Und wir sehen, je näher wir kommen, desto mehr sehen wir, wo wir ihn über alles brauchen. Wir realisieren, wie arm und schwach wir eigentlich sind. Wer fern von Jesus ist, der hält sich für einigermaßen gut. Je näher man Jesus kommt, desto mehr sieht man seine Schwäche. Kann man mehr erleben? Kann man mehr erleben, als Märtyrer für Jesus zu sein? Das ist doch das Limit, oder? Kann man noch mehr erleben? Johannes kommt nach Patmos. Und dort sitzt er ganz allein auf einer Felseninsel, bis eines Sabbats er einen Besuch bekommt. Wer besucht Johannes? Sein Freund, sein Herr und Meister Jesus macht eine Gefängnismission. Am Sabbat besucht er seinen Freund Johannes. Und er bringt ihn nicht in den geliebten Gottesdienst nach Ephesus, sondern er bringt ihn in den Gottesdienst, in dem die Musik noch schöner, ihr könnt es wahrscheinlich kaum glauben, aber noch schöner als heute mit den Bläsern klingt. Eine Musik, ein Chor, ein Gottesdienst, der so überwältigend ist. Und er zeigt Johannes an diesem Sabbat die Szenen im Himmel. Er zeigt ihm die Cherubim und die Seraphim, die dort anbeten vor Gott. Er zeigt ihm die Weltgeschichte bis nach den 1000 Jahren. Niemand hat jemals so etwas gesehen. Näher, noch näher. Kann man mehr erleben, als die Offenbarung gesehen zu haben? Es gibt einige Bibelforscher, und damit enden wir heute, die glauben, dass die Offenbarung nicht das letzte Buch der Bibel ist, das geschrieben worden ist, sondern dass ein anderes Buch von Johannes noch nach der Offenbarung geschrieben worden ist. Welches Buch hat Johannes noch geschrieben, außer den 3 Briefen und der Offenbarung? Das Johannes Evangelium. Seht ihr, in der Offenbarung sagt Johannes noch, ich, Johannes, sah so und so. Aber im Evangelium ist selbst das weg. Er sieht sich nicht mehr selbst. Er schreibt nur noch so ein bisschen von der Jünger, den Jesus liebte. Er nennt sich nicht einmal mehr bei Namen. Es ist alles nur noch Jesus. Aber das bedeutet nicht, dass er unbedeutend geworden ist. Ganz im Gegensatz. Sein Buch ist wahrscheinlich das schönste Buch der ganzen Bibel, oder? Ich gehe folgende Wette ein. Wenn wir in den Himmel kommen, und wir die Frage stellen, allen die Erlösten die Frage stellen, welches Buch hatte den größten Einfluss auf deine Errettung? Dann werden ein paar sagen, ein paar Adventisten, Daniel. Und ein paar Theologen werden sagen, Römer. Aber ich wette, die allermeisten Menschen werden sagen, das Buch, das gesagt hat, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht. Das Buch, das gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Buch, wo steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Das Buch, das von der Samariterin gesprochen hat. Das Buch, wo die Ehebrecherin gehört, ich bin das Licht der Welt. Ein Mensch, der so nah, sein ganzes Leben immer näher zu Jesus kam, sich selbst aus den Augen verlor, die Herrlichkeit Jesus immer mehr aufgesogen hat, wird einmal zu dem Instrument, der mehr Menschen zu Gott geführt hat als wahrscheinlich alle anderen. Näher, noch näher. Der letzte Satz heute, Ellen White sagt, Heaven is a constant approach to God through Christ. Der Himmel bedeutet, dass man Gott beständig näher kommt. Durch Christus. Und wenn wir einmal auf der neuen Erde sein werden, die sogar noch ein Stück schöner sein wird als die Gegend hier. Noch ein bisschen schöner. Könnt ihr euch das vorstellen? Noch schöner als die Alpen und die Erde und der Thunersee. Noch ein bisschen. Ja, hat schon uns hier viel Vorgeschmack gegeben. Dann werden wir sehen, es gibt kein Limit. Wir werden niemals sagen, jetzt habe ich's. Wir werden näher, noch näher kommen. Ich möchte heute Morgen diese Frage stellen. Wer von euch hat heute die Stimme Jesu zu seinem Herzen gehört, egal wo du stehst. Vielleicht bist du jemand, der so wie Johannes am Anfang immer zum Gottesdienst kommt. Vielleicht bist du jemand, der gerade erweckt wird durch Adventbotschaft. Vielleicht bist du jemand, der gerade getadelt wird durch Worte Gottes. Egal wo du stehst, die Frage ist nicht, wo stehst du, die Frage ist, machst du den nächsten Schritt. Denn wenn ein Mensch gerade ganz frisch ist und ein paar Schritte in die richtige Richtung macht, dann ist er näher an Gottes Herz als der, der alles weiß, aber die Rabbis nicht näher kommen wollte. Bist du heute bereit, ein Stück näher zu Jesus zu kommen? Wissend, dass du morgen noch ein bisschen näher kommst. Und noch ein bisschen näher. Und noch ein bisschen näher. Bis in alle Ewigkeit. Wer von euch möchte sagen, ich möchte heute in meinem Herzen sagen, so wie das Lied heißt, näher noch näher. Ist das euer Wunsch? Darf ich eure Hände sehen? Amen.